Ja, frohes neues Jahr, würde ich sagen. Männer vom Sandower Dreieck, ich hoffe, ihr seid gut reingestartet in dieses neue Jahr. Es ist ja ein sehr besonderes Jahr für den FC Energie Cottbus. Am 31. Januar erstmal der große Geburtstag und dann im Sommer vielleicht noch mehr. Lasst uns drüber reden. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht.
Ja, also sehr gut eingerutscht. Es war auch auf der Silvesterparty, wie es so ist, Energie auch das Thema. Man hat sich beglückwünscht, gesundes neues Jahr gewünscht und der Tenor war, das wird unser Jahr.
Ja, auch sehr gut reingerutscht, war ein bisschen Essen gewesen, kleine Runde, danach dann privat uns zusammengesetzt. Ich hatte das Pech, hatte keinen Fußballfan dabei, ich war der Einzige. Oh. Ja, da hätte über Fußball reden können, aber es gibt ja noch genug andere Themen auf dieser Welt, über die man dann schön quatschen, schnacken kann beim Gläschen Wein. War eine schöne Runde und dann auch gleich mal zum Start von mir aus an alle Hörer draußen, die uns da klicken, einschalten oder zuhören. Gesundes Neues, das Allerwichtigste ist die Gesundheit, die steht ganz, ganz oben. Und das war alle ein erfolgreiches, hoffentlich Jahrleben und kommt alle schön ins Stadion.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Da wünschen wir allen. Also das ist sowieso das Wichtigste. Wenn man gesund ist, dann kann man das Ganze auch richtig schön genießen. Und darum geht's ja, glaube ich, in diesem Jahr. Wir können genießen, weil wir gucken ja immer noch von oben. Ist immer noch schön, wenn man darauf guckt, auf die Tabelle. Auch jetzt, wo die Mannschaft wieder gestartet ist in die Rückrunde, wo es Fieber so langsam wieder losgeht. Wir grüßen immer noch von oben und können nicht überholt werden.
Genau. Diese Momentaufnahme, das ist natürlich bei so einer Herbstmeisterschaft besonders schön, weil die dann eben länger als eine Woche Bestand hat und man guckt schon gerne auf die Tabelle und am Ende ist es aber trotzdem so, wir haben ja nichts zu verlieren. Ja, also wir werden nicht absteigen, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Ja. Dass wir das einfach nicht hinkriegen werden, ja, uns so anzustellen. Und alles, was drüber ist, ist für mich Bonus. Es gibt natürlich einen großen Traum, aber der Weg dorthin, auf den freue ich mich. Also es gibt jetzt einfach noch 19 Spiele und da freue ich mich auf die Highlights, die wir noch haben. Da gibt es ja noch ein paar geile Spiele auf jeden Fall in der Rückrunde. Ja,
definitiv. Definitiv. Es gibt auch viel zu besprechen, auch in der Winterpause. Also wir werden jetzt nicht nur darüber sprechen, dass Energie seit letzter Woche Freitag wieder trainiert. Ich meine, das hat jeder Energiefan mitbekommen, aber es gibt so ein paar schöne, wie sagt man immer, im Sommer sagt man, das ist so ein Sommerloch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist gerade auch so ein bisschen Winterloch noch. Da gibt es so ein paar Dinge, die sind mir in den letzten Tagen aufgefallen. Da würde ich gerne mit euch drüber sprechen. Zum Beispiel, weil wir jetzt gerade über die Tabelle sprechen, über diese der Herbstmeisterschaft, dass wir Erster sind. Ich muss noch mal genau gucken hier auf meinem kleinen Bildschirm. Vor ein paar Tagen hat Magenta TV eine Expected-Tabelle veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Auf ihrem Facebook-Account, wahrscheinlich bei Instagram auch. Und in dieser Expected-Tabelle, da erleben wir eine katastrophale Rückrunde. Ich weiß nicht, ob ihr das da gelesen habt in der Tabelle. Da werden wir plötzlich am Ende nur Neunter.
Ich weiß gar nicht, ob das eine Tabelle ist, die jetzt irgendwie hochrechnet, wo man am Saisonende landet. Ich dachte, das ist eine Tabelle.
Nee, die ist aktuell.
Ach so, das ist ja. Also wäre das okay, dann habe ich die falsch gedeutet. Okay, dann hätten wir also eine sehr enttäuschende Hinrunde erlebt.
Genau. Ich hatte auch, es gibt ja seit ein paar Jahren, also vor allem so in der Champions League und Bundesliga, wenn man so guckt, da wird immer so ein Expected Goal Wert eingeblendet. Da habe ich auch lange überlegt, was das eigentlich ist, habe das irgendwann mal bei irgendeiner Champions League Übertragung vermutlich gegoogelt und es wird, eine Torchance wird bewertet, wie hoch die Möglichkeit ist, ein Tor zu erzielen. Das heißt also ein Elfmeter zum Beispiel, der ja relativ oft im Tor landet, hat einen sehr hohen Expected Goal Wert, während, sag ich mal, irgendwie ein Schuss aus dem spitzen Winkel einen eher niedrigen Wert hat. So, und die Werte haben die offenbar genommen und haben gesagt, Energie schießt einfach viel zu viel Tore, so viele gute Chancen haben die gar nicht. Ja, und sind wir dann halt Neunter, was für mich eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist, weil das heißt, wir haben eine sehr gute Chancenverwertung. Ja, weil wir, glaube ich, einfach in vielen Spielen einfach mehr Tore geschossen haben, als dieser Expected-Wert das irgendwie darstellt. Also es ist meine Theorie, wenn ich da falsch liege, bitte korrigieren per Kommentar oder so, aber so verstehe ich diese Expected-Werte. Ja.
Also Sie haben ja geschrieben, über den XG-Wert beider Teams wird das erwartbare Ergebnis eines Spiels kalkuliert und dann gibt's noch die zusammengerechneten XPs, also Expected Points, und die ergeben dann die Expected Tabelle. Da ist übrigens Hansa Rostock auf Platz 1. Und dann haben sie unten noch mit dazu geschrieben, der größte Überperformer ist 1860 München. Das sind gar nicht wir, also Erster und Neunter. Laut dieser Tabelle Neunter, in tatsächlich ja Erster. Tatsächlich ist der größte Überperformer 1860 München. Die wären nämlich nach dieser Tabelle nur 17. Ja, also die wären 9 Plätze schlechter. Ja, aber wir sind ja nur 8 Plätze schlechter.
Für mich ist bei sowas, wer legt denn diese angenommenen Werte fest? Wer legt denn vor dem Spiel, wenn wir gegen Erzgebirge Aue spielen oder gegen Schweinfurt, wer legt denn dort fest, diese Wahrscheinlichkeit, in welcher Höhe wir oder Schweinfurt gewinnen könnte? Da geht's ja schon irgendwo los. Das müssen ja irgendwelche Daten in irgendwelche Datenbänke rein. Und ich bin kein Freund von solchen Tabellen, so eine Fantasietabellen. Wahrscheinlich liegt das bei mir am Alter oder bei uns. Ich kann damit nichts anfangen. Für mich ist einfach relevant die aktuelle Tabelle, dass wir Tabellenführer sind. Punkt. Ich gehe ja nicht ins Stadion, nach Hause, dann über die Spree. Wir hätten 7 Tore schießen können. Wir sind eigentlich Zweiter oder so. Nee, wir haben 3-0 gewonnen, sind auf Platz 1 gerutscht, fertig, bums. Also ich kann mit so einen Tabellen, ja, ich belächle das immer so ein bisschen, ich kann damit nicht viel anfangen. Also weil es ist ja Quatsch, wem bringt diese Tabelle irgendwas? Keinem.
Also ich gehe sehr oft nach Hause und sage, wir hätten eigentlich 5 Tore machen müssen.
Ja. Ja. Wahrscheinlich ist die Datenbank.
Nein, also ich glaube, dieser Wert ist ja vor dem Spiel erstmal 0-0. Aber wir haben jetzt genau 2 Beispiele, nämlich Rostock ist Erster und 60 ist Vorletzter. Und wir können uns beide mal an die Spiele in der Hinrunde erinnern. Wir haben in Rostock 3-1 gewonnen. Da hat Rostock, glaube ich, Chancen versemmelt ohne Ende. Und wir haben einfach jede reingemacht. So, und da ist wahrscheinlich der Expected-Wert dieses Spiels war wahrscheinlich, weiß ich nicht, 5-1 oder so wahrscheinlich. Weil Rostock so viel Torchancen hatte für 5 Tore und wir hatten so viel Chancen für 1 Tor. Dementsprechend würde Rostock das Spiel 5-1 gewinnen, kriegt 3 Punkte, wir 0. Und dann errechnet sich diese Tabelle. Und bei 1860 war es genau andersrum. Ne? Da machen wir ein gutes Spiel. Ja. Und 60 schießt 3 Tore und weiß wahrscheinlich auch nicht, wie sie die gemacht haben. Und das war wahrscheinlich ein Expected-Wert, der jetzt auch nicht irgendwie nach einem klaren Heimsieg für 1860 aussah dort. Und glaube, so berechnen die Tabelle. Und ja, wie gesagt, das Sommerloch und das Neujahrsloch, Weihnachtsloch, keine Ahnung, wie man das im Winter nennt. Ja, mit irgendwas muss man ja die Gazetten oder die Online-Portale füllen.
Ja. Es ist halt immer so, Fußball oder Allgemeinsport liefert halt unglaublich viele Zahlen. Ne? Und es ruft halt viele Menschen auf den Plan, die mit diesen Zahlen halt sehr gerne spielen und Dinge berechnen, die dann mit der Wirklichkeit manchmal auch sehr wenig zu tun haben, wie man ja in dieser Expected-Tabelle auch sieht. Ja. Die ist ja im Grunde genommen völlig verschoben. Es gibt 3 Mannschaften übrigens, die genau da auf dieser Tabelle sind, wo sie tatsächlich sind. Ferl auf Platz 2, da muss man sagen, ja, das passt genau. Dann auch Saarbrücken auf Platz 15 und Ulm auf Platz 18. Also die sind genau da, auch in dieser Expected-Tabelle, wo sie eben auch in der tatsächlichen Tabelle stehen. Aber dieses Thema Zahlen, das bringt mich auch gleich zum nächsten Thema, auch zum nächsten vielleicht Winterloch-Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Vor wenigen Tagen hat es ein Interview gegeben, und zwar vom RBB mit einem Wirtschaftsexperten. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dieses Interview, wo ein Wirtschaftsprofessor einer Privatuni aus Leipzig gesagt hat, der FC Energie Cottbus, der würde überperformen. Also normalerweise dürfte der gar nicht an der Spitze stehen. Und das fand ich noch viel interessanter, er hat ein Zitat gebracht, da war dann wieder meine Halsschlagader aktiv. Er hat dort gesagt, wenn ich in die zweite Liga will, dann muss ich alles darauf ausrichten, das zu erreichen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das in Cottbus so ist. Das sagt der Professor Henning Zülch von dieser Universität. Ich muss mal gucken, die hatte ich vorher noch nie gehört, diese Universität, aber es gibt sie offenbar aus Leipzig.
Leipzig,
ich muss den Namen nochmal aussuchen. Er ist Leiter des Lehrstuhls für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling der HHL Leipzig, einer privaten Uni, also offensichtlich. Habt ihr das auch mitbekommen? Habt ihr das auch gelesen?
Ich habe es auch gelesen und habe mich, sag ich mal, zwischen Halsschlagader und Müdeldächeln bis kaputtlachen, war irgendwie alles dabei, weil es ist total absurd. Also weil es geht los, dass, glaube ich, noch niemand außerhalb von Leipzig was groß von der HHL und diesem Lehrstuhl und diesem Spezialisten gehört hat. Da hat der RBB, glaube ich, ich glaube, wahrscheinlich ging schon ein Dankeschreiben von der HHL an den RBB, dass so eine Plattform geboten wird. Und ich frage mich, wie man einschätzt aus der Entfernung, mit welchem Eifer wir an der zweiten Liga arbeiten oder nicht, welche Zahlen wir haben. Also ich meine, weiß ich nicht, ob der Kollege in Cottbus war, mal im Verein und gefragt hat, ob man mal in die Bücher gucken darf, wie wir etatmäßig und einnahmenausgabenmäßig dastehen, ob er aktuelle Zahlen hat. Ich kann mir das alles nicht vorstellen und das ist, glaube ich, einfach eine irgendwie unüberlegte Einschätzung aus der Ferne. Und wie gesagt, ich fand es eigentlich eher auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite schon eigentlich ganz schön peinlich, da irgendwie, anstatt einfach zu sagen, okay, ich gebe da mal kein Interview. Ich glaube, er hat letztes Jahr ein Interview, glaube ich, zu demselben Thema gegeben. Und ich glaube, er bezieht sich ja auch in seinem Beitrag auf die Zahlen von vor 3 Jahren oder so.
Ja, das ist interessant, ne? Also von 2023, wo Energia nachweislich noch in der vierten Liga gespielt hat. Also das hatte ja mit der aktuellen Saison oder mit der letzten hatte das ja noch gar nichts zu tun. Also da hat mich auch sehr verwundert. Also diese Einschätzung so von der Ferne hat mich auch sehr verwundert. Und ich meine, ich habe auch kurze Zeit mal im Sport gearbeitet und da muss man immer sagen, also planbar, so wie man das vielleicht so annimmt und vielleicht auch wissenschaftlich erforscht, ob das planbar wäre, ist es halt im Sport einfach nicht.
Ja.
Selbst wenn du die größten Vorkehrungen triffst und etatmäßig aufrüstest und das haben ja so viele schon versucht und deine Strukturen da entsprechend in diese Richtung bewegst, das heißt nichts.
Ich habe kurz gelesen zu dem Herrn dort, was der da genauso macht so ein bisschen und dann war auch in seiner Beschreibung Wirtschaftlichkeit der Vereine und so allgemein gefasst und dann auch Planbarkeit, Vereinsplanbarkeit des Erfolges. Wo ich schon wieder zusammenzucke und auch sicherlich lächeln kann, planen will das jeder. Jeder Verein will höherklassig spielen. Oder ich sag mal, bei uns in der Liga, lass 10 Vereine wahrscheinlich, die planen, hochzugehen, aufzusteigen. Aber du kannst es niemals. Das sind ja keine Zahlen, die du planen kannst irgendwo. Also das ist immer so diese BWL-Leute oder an der Uni da, so eine, die dann mit irgendwelchen Zahlen jonglieren und danach muss Verein XY automatisch aufsteigen, weil diese Zahl stimmt. Ist ja Quatsch, wir wissen alle, es kommt eine Verletzungsanfälligkeit, du hast Schiedsrichterentscheidungen, du hast was weiß ich da, was da alles für einen Einfluss mit hat, schlechte Kabine, gute Kabine und so weiter und so weiter. Trainerentlassung, da spielt ja vieles rein. Das kannst du ja gar nicht planen. Das geht doch gar nicht. Du kannst Berechnungen anstellen. Schön über, sag ich mal, ein Etat eventuell. Du hast die Einnahmen ungefähr wahrscheinlich, die Fernsehgelder, die Zuschauereinnahmen. Das kannst du vielleicht planen, aber niemals Erfolg im Sport. Also dann brauchst du auf dem Siegerpodest keinen Platz 2 und 3 anbauen, weil alle Erster wären. Das ist Quatsch. Aber er stellt das alles so dar, als ob man das mal schnell so berechnen kann, Cottbus ist aus der vierten aufgestiegen in die dritte, dann meinte er ja gleich, Cottbus hätte gleich durchmarschieren müssen. Er hat ja gesagt müssen, ja. Wo ich sage, was soll der Quatsch? Du musst gar nichts. Aber laut seinen wahrscheinlich Berechnungen hätten wir es machen müssen. Und dann sind mir noch ein paar andere Formulierungen dort ein bisschen aufgestoßen. Ja, wie gesagt, wie Thomas auch schon sagt, also teilweise müdes Lächeln nur.
Also ich fand ja wirklich, also wie gesagt, der Hauptpunkt für mich ist, der Kollege hat ja offenbar gar keine Zahlen. Also ich weiß nicht, womit er was berechnet hat. Also er kennt kein Etat, ja, weder von uns noch von anderen Vereinen. Das kann man alles nur irgendwie spekulieren und sagen, okay, unsere Mannschaft ist wahrscheinlich, keine Ahnung, von den Gehältern oder irgendwas oder bei Transfermarktbewertungen halt nicht ganz so teuer wie die von Hansa Rostock. Beispielsweise, er bringt als Beispiel, also gerade für dieses Thema, man muss alles diesem Ziel unterordnen, man muss sich da voll drauf konzentrieren und bringt als positives Beispiel Preußen Münster. Das war eine Gruppe, die genauso einen Durchmarsch gemacht haben und ich glaube nicht, dass Preußen Münster mit ihrem Aufstieg in die dritte Liga vom ersten Spieltag an fest mit dem Zweitliga-Aufstieg geplant haben. Also das war bei denen genauso wahrscheinlich ein Betriebsunfall, was die danach geschafft haben. Im Gegensatz zum Beispiel zum SSV Ulm ist eben, dass sie die Klasse in der zweiten Liga gehalten haben. Aber bleiben natürlich trotzdem im Abstiegskampf, aber die haben erstmal diesen Schritt gemacht, haben das geschafft und haben aber auch danach erst angefangen, ihr altes, bisschen verfallenes Stadion umzubauen, jetzt so langsam, um dort die Lizenzbedingungen zu erfüllen. Also das ist alles irgendwie, wie gesagt, einfach irgendwo hergeholt. Also das hat alles irgendwie überhaupt keine Basis, was der Kollege dort erzählt.
Ja. Ich finde, es hat halt immer auch Geschmäckle, wenn man immer nur versucht, so Dinge zusammenzurechnen, die halt im Sport, Ulf hat es ja auch schon gesagt, die im Sport nicht so zusammenrechenbar sind. Weil es gibt zwar, natürlich gibt es Werte für Geld auf dem Konto und Investitionen und Mannschaftswerte und was ist der einzelne Spieler wert. Das kann ich alles addieren, aber das heißt ja nichts. Ich kann nicht addieren, wie geschlossen eine Mannschaft agiert. Dafür gibt es keinen Wert. Ich kann nicht agieren, was für eine Willenskraft eine Mannschaft hat. Dafür gibt es keinen statistischen Wert. Ich kann einem Spieler nicht einen Wert zuordnen, wie viel der sich noch steigern kann innerhalb einer Spielzeit. Dafür gibt es keine Werte halt. Dafür gibt es keine statistischen Zahlen, die ich dann irgendwann addiere und dann komme ich auf einen Wert und kann sagen, diese Mannschaft ist genau in der Range, in dem man sie erwarten kann oder diese Mannschaft überperformt. Und so finde ich das einfach immer so ein bisschen unseriös, wenn man dann einfach sagt, Energie Cottbus bereitet sich nicht ausreichend auf die zweite Liga vor. Das ist ja genau das Zitat, wo ich so denke, wenn er sagt, wenn ich in die zweite Liga will, dann muss ich alles darauf ausrichten. Ich denke, wenn man Herbstmeister ist, dann hat man in der Hinrunde schon ganz schön viel darauf ausgerichtet. Und wenn man 36 Punkte in diesen Spielen geholt hat, dann hat man auch alles das getan, was man im Grunde genommen tun muss. Und dann ist da eigentlich auch nichts hinzuzufügen als Statement eines Teams. Das heißt natürlich auch noch nichts, aber das ist immerhin ja die Basis, wie Pele Wollitz sagen würde, für das, was jetzt kommen kann.
Ja, es muss natürlich trotzdem rechts und links von der Mannschaft, die erfolgreich Fußball spielt, muss natürlich auch noch was passieren. Aber ich glaube, auch dort sitzen ja jetzt nicht irgendwie nur drei Blinde irgendwie in der Geschäftsstelle, sondern auch da wird ja dran gearbeitet. Also man muss hier einfach auch nur die Entwicklung der Geschäftsstelle angucken bei Energie. Wenn man jetzt mal auf der Webseite guckt, wie viele Leute eingestellt worden, die neu dabei sind im Thema Marketing, im Thema Merchandising. Und man merkt es ja auch, wenn man das Stadion selber besucht oder wenn man dem Verein jetzt irgendwie folgt, was drumherum gemacht wird an Veranstaltungen und an Themen. Da passiert ja jede Menge. Und da ist ja schon eine Entwicklung zu sehen, die jetzt in Regionalliga-Jahren natürlich nicht da war. Ja, also wie gesagt, es wird ja schon irgendwie, weiß ich nicht, ob man das jetzt sagen kann, das wird alles diesem Ziel zweite Liga untergeordnet, aber wir haben auf jeden Fall eine stetige Professionalisierung in allen Bereichen. Also Kaderplaner, zusätzlicher Physio, ja, auch das sozusagen neben der Mannschaft. Man muss ja jetzt nicht so tun, als wären wir eben im Jahr 2023 oder 2024 und gucken irgendwie, dass wir irgendwie halbwegs irgendwie mit dem Bus nochmal irgendwie zum Auswärtsspiel kommen. Das ist ja, glaube ich, alles, wie gesagt, sehr professioneller geworden schon.
Ja, und ich glaube, man muss ja auch ganz klar sagen, auch das gehört ja zur Wahrheit dazu. Alle Vereine, also vergleichbare Größe, ich lasse jetzt mal einen Verein mit dem Kürzel RB vorneweg, den lasse ich mal außen vor. Aber alle Vereine haben sich doch mit ihren Aufstiegen entwickelt. Die sind doch im Grunde genommen immer dann eine nächste Entwicklungsstufe gegangen, eben nachdem sie hochgekommen sind und nicht schon vorher. Die haben doch nicht vorher alles fertig gehabt und dann haben sie gesagt, na gut, und jetzt steigen wir ja zwangsläufig auf. Sondern es ist doch immer dann eine Frage des Etats gewesen, der Fernsehgelder und so weiter, dass ich mit dem Geld, was ich dann einnehme, natürlich auch den Verein wieder ein Stück weit entwickeln kann. Das ist doch bei allen Vereinen so gewesen. Die waren doch nicht vorher schon fertig.
Das ist ja auch das einzige probate Mittel überhaupt, dass du dich weiterentwickeln kannst. Das sind Aufstiege. Also wenn du 15 Jahre lang in irgendeiner Liga rumdümpelst, die Zuschauer gehen zurück, die Attraktivität sinkt definitiv, du holst keine Sponsoren mehr ran. Natürlich spülen dir die Aufstiege Geld in die Vereinskasse. Hat mir letzte Woche erst gesagt bei unserem letzten Podcast, du hast automatisch 8 Millionen mehr in der Vereinskasse drin, du hast mehr Zuschauereinnahmen, du hast dadurch, dass du, angenommen, du steigst auf in die zweite Liga, du kannst mit Sponsoren ganz anders verhandeln, du kannst dich viel breiter aufstellen, du kannst größere Sponsoren auch ranholen, nicht bloß dieses regionale Lausitzer, sondern auch mal einen überregionalen Sponsor. Und dadurch kannst du natürlich der Plan, den jeder Verein hat, irgendwo, den kannst du dann natürlich weiterentwickeln, weil du investieren kannst, weil du mehr Einnahmen hast. Aber ja, diesen Plan, was der Herr dort Zülch dort, ja, das ist, also für mich auch, ich fand das wie eine schallende Ohrfeige für Sebastian Lemke und seine Kollegen dort im Hintergrund, die jetzt wirklich, wir erleben es ja selber, wir sind ja nun doch jede Woche dabei bei Energie, was die seit 5 Jahren auf die Beine stellen, wo Energie vor 5 Jahren stand und wo wir jetzt stehen. Siehe Infrastruktur, siehe die Planung mit einem Kaderplaner, da war vor 5 Jahren nicht dran zu denken an sowas. Ganze Infrastruktur, der, nicht Physiobereich, sag schon mal, Wellnessbereich mit Sauna und so weiter, alles sowas, das ist alles Planung. Bei uns in Cottbus sind alles, wer da wirklich genauer hinschaut und genauer auch mal liest, es sind ganz, ganz viele kleine Bausteine über die letzten Jahre. Ist nicht auf einmal, bumm, eine neue Tribüne. Nein, es sind aber viele kleine Dinge im Hintergrund, die auch ein Außenstehender mitbekommt. Und der Plan ist da und da sind auch die richtigen Leute bei uns am Ruder. Und nicht die Jahre davor, da haben wir ja nun einiges gehabt. Namen will ich lieber keine nennen.
Nee, ist besser.
Oder man schickt sie zum, naja, lassen wir es.
Aber man sieht, mit Energie wird sich beschäftigt. Also es gibt offensichtlich auch Leute aus Leipzig, die sich gerne inzwischen dazu äußern. Es ist ein Thema geworden, überall und auch nachvollziehbar. Klar, die Mannschaft hat das ganze Jahr 2025 ein beeindruckendes Jahr angelegt. Die Hinrunde der letzten Saison noch dazu gerechnet. Ne? Also 1,5 Jahre, muss man sagen, wirklich top performt. Gut, am Ende hätte es ein bisschen mehr sein können in der letzten Saison in einigen Spielen, aber am Ende muss man ja sagen, Energie Cottbus hat den sehr positiven Trend auch in diesem Jahr fortgesetzt und jetzt offensichtlich, und da war ich, ich muss schon sagen, ein bisschen erfreut, jetzt offensichtlich scheint auch Pele Wollitz gar nicht mehr so vorsichtig zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das Zitat mitbekommen habt, auch zum Trainingsstart ist das gefallen. Ich will es mal schnell wiedergeben, damit auch alle auf dem aktuellen Stand sind. Gleich zum Anfang hat Pele Wollitz nämlich gesagt, ich möchte, dass sich die Spieler darauf einlassen, dass es die 5 entscheidenden Monate in ihrer Karriere werden.
Das ist in wenigen Worten ziemlich perfekt zusammengefasst. Also da gibt's, glaube ich, irgendwie keine bessere Motivation, ja, als genau das irgendwie in die Köpfe der Spieler zu kriegen, dass man sagt, okay, ihr seid hier alle irgendwie oder viele auch an Neuzugängen, die aus der 4. Liga oder drunter kommen, jetzt in der 3. Liga spielen und ihr habt in diesem Jahr, in dieser Saison, in dieser Rückrunde eine wahnsinnige Möglichkeit, etwas ganz Großes für euch als Fußballer zu erreichen. Und wofür ich jetzt ganz, ganz viele Worte gebraucht habe, das hat Pele Wollitz in einen Satz gepackt und das ist top.
Ja, damit packst du ja auch eine Mannschaft. Wir hatten ja das Thema auch schon, die Kabine. Ich glaube, wenn du mit so einem Satz reingehst, als Herbstmeister, die Jungs wissen selber, was sie geleistet haben, sind teilweise, wie du sagst, aus der Regionalliga gekommen, überhaupt noch gar keine Drittliga-Erfahrung. Die Jungs merken ja durch die das Training, die Führung von Pele Wollitz samt Staff rundherum, was möglich ist. Und alle Jungs oder viele Jungs wissen definitiv, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange oder ihres eigenen Leistungsvermögens. Und ich glaube, dass Pele Wollitz da auch noch mehr rauskitzeln kann. Wir hatten das Thema ja schon, dass wir diesmal nicht am Limit sind, wie beim Kader vorher oder bei der Mannschaft vorher, wo wir gesagt haben, ja, da ist irgendwo nichts, mehr geht nicht mehr. Die spielen schon überm Level. Und das ist bei diesem Kader noch lange nicht erreicht und das wissen die. Und für mich auch ein wichtiges Statement Richtung draußen, nicht nur Kabine, Richtung auch draußen, was uns letztes Jahr vielleicht ja doch so ein bisschen vor die Füße gefallen ist, dass wir zu lange stillgehalten haben, dass wir zu lange überlegt haben, zu lange noch dieses Klassenerhaltsgespenst über uns haben fliegen lassen und wir eigentlich gar nicht unsere super Ausgangslage, die wir hatten, doch mal umbenannt haben in ein neues Ziel. Das war zu lange letztes Jahr und ich glaube, dem will der Verein oder auch Pele Wollitz zeitig genug entgegenwirken dieses Jahr, dass er die Mannschaft gleich mitnimmt und nicht irgendwo in der Schwebe auch drinne lässt und samt Umfeld, also nicht nur Mannschaft, sondern auch das Umfeld.
Na, ich glaube, das ist vielleicht auch eine Lehre, ne, die man aus der letzten Saison gezogen hat. Ja. Weil letztes Jahr war ja wirklich alles, aber absolut alles, und es ist auch total verständlich, auf diesen Klassenerhalt ausgerichtet. Und es ist halt immer so, ne, wenn du ein so überbordendes Ziel, was du dir gestellt hast, wenn du das schaffst plötzlich, dann geht natürlich auch mitunter ganz schön viel Spannung raus. Weil dein eigentliches Ziel hast du ja geschafft. Ne? Mehr hattest du ja gar nicht vor. Und jetzt war aber plötzlich noch so viel Saison übrig. Mhm. Und da wäre natürlich viel mehr möglich gewesen. Aber vielleicht war auch das Team mental darauf so innerlich, jeder Spieler für sich, gar nicht vorbereitet. Ne? Mhm. Also dass die so das für sich so erkannt haben, was das für eine riesige Chance ist. Insofern finde ich das sehr interessant, was auch Elias Bethge jetzt gesagt hat. Auch der, das ist ja auch nochmal bestimmt Thema gleich bei uns, auch der ist ja zurück mit dem Trainingsstart. Na, das wird sehr interessant für mich in der Rückrunde, das zu sehen. Auch für Pele Wollitz, also in seiner Haut möchte ich nicht stecken. Da jetzt wirklich beide hervorragende Torhüter allein schon auf dieser einen Position bei Laune zu halten, ne, und jetzt auch wirklich eine Entscheidung zu treffen, die für die Mannschaft gut ist und eben auch für den Erfolg. Aber der hat ja gesagt, Elias Bethge, klar, einige werden sich jetzt das Ziel stellen, aufzusteigen, und andere werden so weiter von Spiel zu Spiel denken. Ne, und das zeigt eben so ein bisschen, dass das vielleicht auch bei ihm so eine Entwicklung auch aus der letzten Saison eine Erkenntnis ist.
Ja, also der Elias Bethge hat ein bisschen tiefer gestapelt. Da, klar, er guckt jetzt auch, also wie alle im Umfeld, wo man sagt, mit 36 Punkten ist erstmal noch nichts erreicht. Ja, also, ja. Und er geht jetzt erstmal auf die noch fehlenden 10, die man zum sicheren Klassenerhalt braucht. Und dann sagt er eben, dann gibt es halt Spieler mit unterschiedlichen Mentalitäten, welche, die sofort sich das Ziel auf die Fahnen schreiben, und welche, die wahrscheinlich für die das vielleicht eher kontraproduktiv ist, weil es sie irgendwie hemmt oder so, und die dann einfach weiter von Spiel zu Spiel denken. Und ich glaube, das ist einfach in einer Mannschaft mit 30 Köpfen völlig normal, ja, dass da wie jeder anders denkt. Er wirkte auf jeden Fall sehr gelassen, also ohne jetzt völlig unaufgeregt da. Und ich glaube, gut, wenn er jetzt im Training wieder ist mit Marius Funk, das wird wirklich eine spannende Geschichte auf der Torhüterposition, weil du einfach 2 bis 3 richtig gute Torhüter hast und es kann eben immer nur einer spielen. Ne? Da bin ich auch gespannt.
Ja. Da, wobei Pele Wollitz hat sich ja schon sehr früh positioniert. Ja, und eigentlich, also es gibt ja keine lange Winterpause. Es ist ja eigentlich nur kurz mal, ja, mal Luft holen und dann geht's ja weiter. Also ein richtiger Konkurrenzkampf im Grunde genommen jetzt in der Winterpause, der ist ja gar nicht möglich. Also dass du so viele Spiele machst, da wo du dir einen Eindruck verschaffen kannst, dass, ne, dass, also ich gehe fest davon aus, dass Marius Funk mit dem Spiel in Saarbrücken wieder zwischen den Pfosten steht.
Ja.
Also am Anfang definitiv. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich mal so ein Landespokalspiel geben wird, wo dann wahrscheinlich auch mal Elias Bethge wieder reinkommt. Aber es geht auch manchmal schnell, dass man einfach mal von der einen auf die anderen Woche einfach mal, das macht Pele Wollitz gern, das hat er in der Vergangenheit sehr oft gemacht, einfach mal einem Spieler zu danken, auch einem Torwart, für eine gute Performance beispielsweise, und dann stellt er den auch mal ins Tor. Und es gibt auch manchmal, ist es auch so, wenn irgendwie eine Abwehr irgendwie jetzt irgendwie wackelig wird oder so, dann hilft es auch manchmal, einfach bloß mal so ein Spiel mal einen Torwart zu tauschen. Also alles schon gesehen. Also ich würde mich da, klar, ich gehe auch davon aus, dass jetzt in Saarbrücken Marius Funk im Tor steht, aber ich sage noch nicht, dass er 19 Spiele macht. Also da kann ich mir schon vorstellen, je nachdem, wie es läuft, dass da mal was passiert zwischendurch.
Ja. Es wird beide treiben. Also bin ich sicher. Ja. Also ich bin 100% sicher, Marius Funk wird dadurch nicht schlechter und Elias Bethge erst recht nicht. Weil auch für ihn ist das ja jetzt nach einer langen Zeit mal eine ganz neue Situation, sich wieder in diese Nummer 1 reinarbeiten zu müssen.
Ja.
Aber wir haben in Cottbus, glaube ich, auch das Vorteil, das merkt man in den letzten Jahren schon, gerade durch Alex Sebald, der da ganz dicke mit bei ist, oder Anton Wittmann, wenn man das mitbekommt durch Interviews oder auch bei der Erwärmung oder im Training, dass wir immer das Glück hatten, in den letzten Jahren ein sowas von stimmiges, charakterlich passende Torhüter-Team zu haben. Ich sag's mal ruhig, 3, 4 Leuten, von denen wir dort reden. Also ich hatte nie das Gefühl, also zumindest habe ich es nicht wahrgenommen nach außen, dass dort richtig mal Krieg und Kampf unter den Jungs gab. Eher im Gegenteil, dass die sich wirklich so unterstützt haben gegenseitig und die totale Akzeptanz da war für die Trainerentscheidung. Und egal, wer gestanden hat, der zweite oder dritte Mann stand voll dahinter zu dieser Entscheidung. Und es gab dann nie Ärger. Ich glaube, das gibt es bei anderen Teams. Läuft das, glaube ich, nicht so ruhig ab in der Kabine oder auf dem Trainingsplatz. Da hat Cottbus wirklich, wirklich Glück von den Charakteren der Torhüter. Das muss man auch sagen. Und die Qualität natürlich, was du gerade sagst, Ronny, das pusht sich ja hoch. Also wenn ich als Sportler Erfolg haben möchte, will ich natürlich besser sein als der andere. Und das pusht dich dann natürlich dementsprechend hoch in den Leistungen. Das kommt alles der Mannschaft zugute.
Ja, das kennt man überall. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man immer. Und das ist ja auch, gerade im Sport ist da was dran. Bequemlichkeit ist der Tod. Wenn du dich da zurücklehnen kannst, weil da alle anderen sind weit weg, ja, dann entwickelst du dich auch nicht so schnell weiter. Wenn die dir im Nacken sitzen, dann nimmst du die Beine in die Hand.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir schon, glaube ich, mit Elias Bethke und Marius Funk irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich die zwei besten Torhüter der gesamten Liga bei uns im Kader haben. Also Elias Bethke war letztes Jahr ganz klar die Nummer eins in jeder Rangliste von der kompletten Liga, ja, von der Benotung im Kicker beispielsweise. Und Marius Funk ist jetzt zum Beispiel, gab es auch so eine Wahl auf Liga 3 Online zu irgendwie der Elf der Hinrunde. Da war er auf Platz 2 hinter Herrn Uphoff von Hansa, was, glaube ich, aber daran lag, dass irgendwie, glaube ich, sehr viele Hansa-Fans bei diesem Voting mitgemacht haben. Das war schon dann irgendwann auffällig. Ich habe auch gedacht, okay, hätten sie Daniel Brinkmann als Trainer des Jahres zur Wahl gestellt, hätte der auch noch gewonnen, der stand aber nicht zur Wahl. Mhm. Ja. Und Pele Wollitz wurde aber auch noch Zweiter, da war, glaube ich, der Kollege aus Ferl. Der hatte gewonnen und da habe ich auch so gedacht, dass wenn auch ein Hansa-Fan wählt, aber auch nicht Pele Wollitz als Trainer des Jahres. Also kann man auch festhalten. Ja.
Aber bringt uns zum nächsten Thema, Männer. Ne? Also schon seit, ich weiß gar nicht, die wievielte das ist. Ich müsste mal nachgucken. Die wievielte Wahl zum Energiefußballer des Jahres steht an. 45. Auflage. Ich sehe es hier gerade auf der Energie-Webseite. Also 44 Mal ist schon ein Energiefußballer des Jahres gewählt worden. Und jetzt im Jubiläumsjahr ist das wieder soweit. Ich meine, wenn ich uns jetzt hier mal angucke, also wenn wir jetzt sagen würden, wen würdet ihr denn? Ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich alle drei sehr schnell auf einen Namen einigen können. Aber so einfach will ich es uns nicht machen. Deswegen würde ich gerne von euch mal wissen, welche sind denn eure drei Energiefußballer des Jahres? Mit Begründung natürlich. Wer will starten?
Ich habe schon gewählt.
Aha.
Ja, und ich glaube, alle drei, ja. Also ich habe wirklich, also kann ja sagen, die Plätze 1, 2, 3, das war Platz 1 Tolgay Cigerci, Platz 2 Henry Rohrig und Platz 3 Erik Engelhardt. Das ist meine Wahl und ich glaube, ich würde jetzt wahrscheinlich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, jemand hat über einen völlig anderen auf Platz 1, ja. Aber also grundsätzlich, wie gesagt, ich wähle ja wahrscheinlich auch schon seit irgendwie wahrscheinlich 1985 den Energiefußballer des Jahres, damals noch, glaube ich, mit Postkarte oder so.
Ja.
Ich wähle schon immer eigentlich Leute, die das ganze Jahr über sind. Ganz selten, dass ich mal einen Neuzugang, der irgendwie ein halbes Jahr gespielt hat oder so, oder der irgendwie, keine Ahnung, die Rückrunde, die Saison davor gemacht hat, sondern ich nehme eigentlich immer Leute, die jetzt praktisch das ganze Kalenderjahr bei Energie waren. Das trifft auf alle drei zu. Es gibt dieses Jahr einfach wahnsinnig viele Kandidaten, die man genauso wählen kann. Ja. Also es war dann so, es gibt immer so auf der Pinnwand, die Leute wählen, dann tippen sie ihre drei Leute ein, um das den anderen mitzuteilen, was sie so gewählt haben. Und dann habe ich gewählt, habe dann eben die drei gesagt, dann habe ich plötzlich gelesen, ja, da gibt es ja noch einen Axel Borgmann und da gibt es noch einen Dominik Pelivan, da ich gesagt, so Mist. Ja, aber man hatte halt nur drei Stimmen, ne? Aber das wären genauso Leute, die ich genauso gewählt hätte. Erik Engelhardt, will ich ganz kurz was sagen, weil der einfach eine wahnsinnige Entwicklung gemacht hat. Das freut mich total. Und allein deswegen hat er meine Stimme, dass ich hoffe, dass er ganz weit vorne landet, weil er, glaube ich, auch so ein emotionaler Typ ist und weil er es einfach allen gezeigt hat, allen Kritikern, die auch, sag ich mal, aus der eigenen Fanbase kamen, ja, die irgendwie immer so ein bisschen auf dem Erik Engelhardt ein bisschen rumgemotzt haben und da finde ich es total super. Ja, und Henry Rohrig ist einfach irgendwie so ein Lieblingsspieler von mir. Den finde ich einfach so als Typ, sag ich mal, so eine Kante und schnell und überlegt und kann gut flanken und kann gut schießen. Und ja, den mag ich einfach auch.
Ich weiß, dass du mal ein sehr großer Ingo Schneider-Fan warst.
Ja, so wie ich. Ähnlich.
So ich muss ganz ehrlich sagen, so ein kleines bisschen manchmal erinnert mich.
Ja, solange er nicht sozusagen über die Stränge schlägt, solange er nicht über die Stränge schlägt, was Ingo Schneider ja manchmal gemacht hat. Ja. Kann mich an eine Szene mit Hasan Wura erinnern in der Regionalliga. Das war wie keine Mitte der 90er. Das war, glaube ich, über den ganzen Platz gerannt, um ihn zu scheuern und sich eine rote Karte einzufangen. Ja, aber trotzdem, es war halt Ingo Schneider und es war ein Typ.
Das genau, war ein Typ.
Den hat man gemocht.
Ja. Bis heute ist er das, glaube ich.
Ja.
Ulf, sag du mal deine drei.
Ja, na, ich habe auch gleich an Tag 1 gewählt und genau wie Thomas mit Postcard haben wir damals angefangen in den 80er Jahren. Das weiß ich auch noch. Gab natürlich keinen Vordruck. Man musste wirklich noch per Hand hinschreiben, wen man da gewählt hatte. Also wirklich so mit schönem Kugelschreiber oder Bleistift. Da hat man die Postkarte irgendwo eingesteckt bei Energie oder einer Post. Ich weiß es nicht, aber so wie heute mal schnell klicken war da nicht. Nein, also meine drei Leute. Nummer 1, brauchen wir nicht drüber reden. Der Mozart der dritten Liga. Das wissen wir alle. Platz 2 bei mir, Axel Borgmann, Kapitän. Wo ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen muss, Regionalliga noch zurückgehen muss. Das Spiel in Eilenburg, wissen wir alle, wo es diese bitterböse Verletzung von ihm gab. Und ich habe damals kommentiert für Energie FM, mir ist das Gesicht eingeschlafen damals. Ich habe da keine Worte gefunden, weil das war 20 Meter vor uns ist das passiert. Und du hast in dieser Zehntelsekunde gesehen, da ist alles im Arsch in diesem Bein. Das hast du sofort gesehen. Und da war für mich eigentlich damals innerlich so dieser Film, boah, das war's mit Fußball. Das Ding, die Schuhe kann an den Nagel hängen. Tat weh damals. Also es war echt auch schwer danach weiter zu kommentieren, wenn es den Kapitän dort dermaßen weghaut. Aber wie er dann zurückgekommen ist aus dieser Verletzung, aus der Reha, wurde gesagt, dass, naja, wird eine Weile brauchen, kommt in den Kader wieder rein, ist vielleicht mal ein Ergänzungsspieler oder mal ein Wechselspieler. Aber gefühlt jetzt, auch gerade letzte Saison oder jetzt die aktuelle Saison, er spielt ja noch höheres Level, als was er vorher schon gespielt hat. Das hat mich sowas von begeistert und dieses bei ihm, du siehst es, egal gegen wen wir spielen, auswärts zu Hause, mein Lieblingsausdruck immer bei FM, Körpersprache. Und wenn du es bei einem siehst auf dem Feld, dann ist es wirklich ein Axel Borgmann. Was der wandert, was der marschiert, was der die Leute mitreißt, wachrüttelt, anbrüllt, anschubst, immer, wie sagt Pele Wollitz immer, online. Und er ist mehr als online. Also das ist schon eine Marke. Also Hut ab, dass er nach Eilenburg damals so zurückgekommen ist in dieser Stärke. Dafür hat er meine Stimme bekommen. Und auf Platz 3 ist bei mir, jetzt da reiße ich so ein bisschen eigentlich aus der Reihe, weil es ist ja nicht der Spieler des Jahres, für mich dann eher der letzten 6 Jahre, das ist ein Tobi Hasse. Den habe ich ganz bewusst reingenommen. Wie Thomas sagte, ich würde jetzt keinen nehmen, der ein halbes Jahr dabei ist, Avorti Grant oder Dennis Duhra, sage ich mal nur als Beispiel jetzt. Für mich ist eher diese ganze Leistung von 6 Jahren, ich sage ruhig Leistung, dieser Kampfgeist, dieser Wille, dieser Einsatz von Tobi Hasse über diese 6 Jahre. Und das ist für mich eigentlich so, wo ich ihm auch nochmal durch so eine Wahl auch Danke sagen kann für das, was er für Energie geleistet hat. Er war nun definitiv kein Legionär, der hier mal auf Durchreise war, sondern Tobi hat sich den Arsch aufgerissen für Energie Cottbus, für den Verein. Und dafür hat er meine Stimme bekommen dann.
Finde ich super.
Ja. Also muss ich echt sagen, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, bin ich ehrlich. Ne? Also wenn man immer nur die aktuellen Spieler und die jetzt den frischesten Eindruck hinterlassen haben, dann denkt man auch, wie lange waren die da? Und so. Ne? Also, aber Respekt. Also Ulf,
ja, man hat immer so bei so einer Wahl, man sitzt davor, klick, 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 man hat die aktuellen Spiele so im Kopf, klar. Aber okay, bei mir ist vielleicht noch eine persönliche Sache mit Tobi Hasse, die ich mit ihm verbinde, wo ich ihm unendlich dankbar bin, nochmal im Nachhinein. Ich hatte vor 2 Jahren einen Freund verloren an Krebs, Energiefan, der war absoluter Tobi Hasse-Fan. Dann habe ich dann über den Verein versucht und über auch Stiller Museum, dass wir irgendwas machen können für ihn. Silvio hieß ja damals mein Freund, dass er irgendwie mit Tobi Hasse irgendwas machen kann. Keine Ahnung. Verein hat sich überhaupt nicht quergestellt. Stiller hat alles ran organisiert. Und dann hat er natürlich ein unterschriebenes Trikot bekommen von Tobi Hasse. für ihn, hat ihm überreicht, er saß schon im Rollstuhl, weil er eben gar nicht mehr laufen konnte. Größte Szene.
Ja, das bleibt natürlich.
War mit Silvio im Spielertunnel und zu Tobi Hassin, habe ihm das kurz erzählt, gezeigt, sagt er, du pass auf, ich schieb ihn durch den Spielertunnel mit dem Rollstuhl aufs Feld. So, das hat er natürlich gemacht. Und ja, sowas setzt sich natürlich fest im Kopf, wo du sagst, da ist auch ein Spieler mit sehr, sehr viel Empathie, sehr viel sozialen Engagement. Und wir sind danach auch in Kontakt geblieben. Er hat sich ständig auch nach Silvio erkundigt. Und das spielt bei mir vielleicht auch noch ein bisschen mit rein. Aber wie gesagt, trotzdem für mich das Hauptaugenmerk ist immer noch diese 6 Jahre für Energie Cottbus im Trikot unseres Vereins von den 2 Streifen.
Ja.
Cool.
Tolle Geschichte. Ja, meine 3 unterscheiden sich jetzt gar nicht so wahnsinnig. Natürlich, logisch, ne, auf Platz 1, da braucht man, glaube ich, nicht zu diskutieren. Ich glaube auch, das wird sehr schwer für alle anderen im Kader an Tolcsa Ciyarci vorbeizukommen in diesem Jahr bei dieser Wahl. Auf Platz 2 tatsächlich, wie bei Ulf, Axel Borgmann. Ja, also das ist aber jetzt so gar nicht so sehr, ne, dein Gedanke ist so dieses Comeback. Für mich ist es so, dieses, er ist einfach einer derjenigen, auf die kannst du dich immer verlassen. Ne? Also klar ist es so, er hat jetzt nicht nur Top-Spiele, ne? Das ist klar. Also dass auch immer ein schwächeres Spiel dabei ist oder macht man einen Fehler oder so, ne? Das muss man jedem Spieler ja ohnehin zugestehen. Aber was man bei Axel Borgmann sagen muss, die Einstellung bei ihm, also das merkt man, das, was du sagst mit dieser Körpersprache, dass der will, das ist immer da. Und dann, es hat für mich halt eine Rolle gespielt, dass das ein Spieler ist, der hat auf so vielen Positionen schon gespielt. Und ich habe noch nie gehört, dass der sich beklagt hätte. Das ist ja gar nicht meine Position. Weil ich glaube, das spielt für den auch gar nicht so eine Rolle. Das ist so ein Spieler, so jedenfalls wirkt er auf mich, für den ist nur wichtig, dass er was geben kann, dass er seinen Beitrag leisten kann, dass er, ne, mitmachen kann und da was reingibt, was ihn eben auszeichnet. Und das finde ich, das hat er in dem letzten Jahr hervorragend gemacht. Das ist nicht umsonst ein Spieler, der zum Kapitän gemacht wurde, auch wenn er jetzt nicht der brillanteste Fußballer ist, ne, im Team, aber er ist halt wirklich ein Kapitän. Also ich finde, das ist eine Lokomotive, der geht immer vorne weg. Deshalb bei mir auf Platz 2 und auf Platz 3 war interessant, eure dritten Plätze, Erik Engelhardt, habe ich auch überlegt, dachte so, ja, das ist schon eine tolle Geschichte, dass der so durchgehalten hat und wiedergekommen ist, aber so von der übergreifenden Leistung für mich war es halt nur ein halbes Jahr. Und deswegen habe ich auf Platz 3 Dominik Pelivan gewählt. Ja. Weil das ist ein Spieler auch, das ist ähnlich wie Axel Borgmann. Auch das ist ein Spieler, wo du, dem wirst du niemals den Willen absprechen können. Also, ne, auch der spielt nicht fehlerfrei. Der hat auch mal was drin. Das ist aber, wie gesagt, für meine Begriffe auch ganz normal. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir spielen auch in der dritten Liga. Ne? Also, das sind jetzt keine fehlerfreien Fußballer, dann würden sie ja nicht in der dritten Liga spielen. Ne, also, aber willensmäßig und von dem, was er reingibt ins Spiel, wie er sich reinwirft, noch jetzt wieder, ne, in diesen engen Situationen, auch manchmal in der Hinrunde, fand ich, das hat er großartig gemacht. Und deswegen war das für mich Platz 3. Ich bin mal gespannt, wo diese Spieler landen. Also bei Tolcsa Ciyarci, glaube ich, da müssen wir jetzt nicht so gespannt sein, wo der landet. Ja. Aber so, wo ein Erik Engelhardt landet oder ein Axel Borgmann, Tobi Hasse oder eben auch ein Dominik Pelivan, bin ich mal sehr gespannt.
Aber ich muss Thomas auch zustimmen, was Thomas am Anfang sagte. Du hättest 10 Plätze nehmen können und selbst bei den 10 hätten wir immer noch überlegt, wen nimmst du? Also ich hatte auch für mich auf Platz 3, ich hatte auch einen Erik Engelhardt, ich hatte auch einen Henry Rohrig für mich, auch einen Timmy Thiele ist auch mit Thiele, in der Wahl mit drin für mich. Es war, also die ersten 2 waren für mich klar. Aber Platz 3 habe ich wirklich dann alles runtergebrochen und sage ich, nee, nimm diese 6 Jahre von ihm, von Tobi, fertig. Aber ich hätte, wie gesagt, man hätte Platz 4, 5, 6, 7, 8, man hätte locker sofort Leute gefunden. Das wäre dies Jahr, es wäre gar nicht schwer gewesen, weil wirklich wir so eine kompakte Mannschaft haben, so homogen. Theoretisch, du kannst auch Pele Wollitz mit dem kompletten Staff auf Platz 1, 2, 3 dort setzen. Das geht genauso. Denn die Jungs holen alles raus aus diesem Kader, aus diesen unbekannten Spielern, die wir irgendwo aus der Regionalliga geholt haben, wo wir googeln mussten, wer es ist. Die Jungs, die dort auf der Bank die Verantwortung haben, die holen das alles raus. Kann man genauso gewählen. Genauso ein Sebastian Lemke, den kannst du 3-mal auf Platz einstellen für das, was er für den Verein macht. Also, aber wir sind ja bei der Spieler des Jahres, deswegen kommen wir mal zurück wieder zu den Jungs auf dem Feld.
Musst mindestens eine Minute in der ersten Mannschaft gespielt haben, genau.
Ja. Wenn Sebastian Lemke eingewechselt wird, dann kannst du ihn wählen.
Genau.
Ja, aber dann macht die Czabakowski gegen was? Gegen Leipzig, glaube ich.
Czabakowski gegen Leipzig, machen, genau.
Ja. Ja, aber Mädel, lass uns mal dabei bleiben, bei den Spielern. Es hat auch bislang zumindest, also zur Stunde, wie wir diesen Podcast hier aufnehmen, gibt es bislang einen Neuzugang im Team des FC Energie. Das ist ein, wie ich finde, sehr interessanter und Ulf hat es ja gerade gesagt, bei solchen Spielern, wir müssen googeln. Ne? Also das ist wirklich etwas, da sind wir nicht sofort die Experten, so, ah ja, das, ja, der, den Spieler, ja, aber den hätte ich auch geholt. In dem Fall muss man sagen, Hut ab, es ist wieder ein Spieler, den viele, ich denke auch nahezu alle Energiefans, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, nicht auf dem Zettel hatten, Gianluca Pelzer. Der kommt jetzt von der TSG Hoffenheim, zweite Mannschaft, zum FC Energie, hat da in der Hinrunde noch kein Spiel in der dritten Liga gemacht und ist hier ein Perspektivspieler. Wie findet ihr das?
Also, wie gesagt, das ist jetzt Perspektivspieler und da fällt mir nur Mustafa Can ein. Der kam auch mal als Perspektivspieler und jetzt ist er weit mehr. Ja? Also wenn wir da wieder den Blick dafür haben, umso besser. Also ich denke mal, er wird ja zumindest mittrainieren. Manchmal geht es ja schneller, als man denkt, ja, dass man da irgendwo reinrutscht oder so. Ansonsten, wie gesagt, ist es wahrscheinlich einfach wichtig, einen Spieler zu haben für die Zukunft, der einfach schon, sag ich mal, ja, alles erlebt hat. Also in seinem Alter, in seiner Altersklasse. Ja, der hat immer in der U19, U17 Bundesliga bei Hansa gespielt. Und da muss er irgendwie, zumindest in Hoffenheim, ist er ja wahrscheinlich auch nicht der zweiten Mannschaft aufgefallen, sondern der ersten Mannschaft, die dann auch gesagt haben, da geht was. Jetzt ist Hoffenheim ein Bundesligist, der um internationale Plätze spielt. Da ist es natürlich nochmal eine ganz andere Qualität als das, was wir hier zu bieten haben oder was wir auch brauchen. Ne? Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass er ja irgendwo, wie gesagt, zwischen dieser ersten Mannschaft Hoffenheim und sozusagen dem, was wir aktuell spielen, da irgendwann mal einzuordnen ist und dann das ganz gut macht. Ansonsten habe ich noch gelesen, ist er, glaube ich, auch Sohn von einem ehemaligen Zweitligaspieler. Pelzer, habe ich jetzt noch gar nicht gegoogelt, wo der gespielt hat.
Sebastian Pelzer, 130 Spiele in der zweiten Liga, der Papa.
Ja.
Und war jahrelang Kapitän bei Hansa Rostock.
Ah, okay, dann schließt sich der Kreis wieder mit Hansa, genau. Mhm. Ja, und Söhne von Fußballern, die Luca heißen, haben wir ja auch nicht so viel schlechte Erfahrungen. Hatten wir letztes Jahr auch schon.
Das stimmt. Das stimmt. Ich finde die Position interessant, da muss ich wirklich sagen. Also das, da ist Weitsicht, ne? Also wenn man sich jetzt den aktuellen Kader anguckt, dann sieht man da Innenverteidiger, haben wir ja eigentlich ein Überangebot, aber man weiß auch, wer mit Dennis Dua, ein Spieler, der ist nur ausgeliehen. Also jetzt nach der Hinrunde, jetzt Stand heute, spricht wahrscheinlich nicht so viel dafür, als das Energie den verpflichtet nach der Saison. Und dann haben wir eben einen King Manu. Da muss man eben auch sagen, spielt der so weiter wie in der Hinrunde, spielt der nochmal so eine Rückrunde, dann wird's halt sehr, sehr schwer, den bei Fortuna Düsseldorf loszueisen. Also wahrscheinlich auch hier wieder ein Abgang auf einer Position, wo dann zwei auf der Position nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dann hast du halt einen Pelzer, der ein halbes Jahr mitgelaufen ist. Und der vielleicht, und da bin ich auch wiederum nahezu sicher, kann nicht in die Glaskugel gucken, ne? Ich kann nicht in den Kopf von Pele Wollitz gucken, aber so wie ich ihn einschätze, der wird dem Einsatzminuten geben, da bin ich fast sicher. Der holt den nicht nur, um den jetzt erstmal ein halbes Jahr auf die Tribüne zu setzen.
Nee. Ich habe schon irgendwo gelesen, ich weiß nicht, auf welchem Portal das war, mit unserem Kaderplaner Manuel, wo natürlich gefragt wurde zu diesem Transfer. Und dann kam bei ihm so auch ganz selbstverständlich wieder, wir haben ihn schon lange auf dem Zettel. Also das ist jetzt auch nicht irgend so ein Schnellschuss, weil bei uns irgendjemand verletzt ist in der Verteidigung. Er ist ja nur ein Innenverteidiger, 1,86 groß. Sondern Manuel, wir wissen ja nun, was er für Arbeit leistet, und auch den jungen Mann hat er irgendwo auf dem Zettel gehabt. Ich habe irgendwo gelesen, der ist gebürtig aus Trier, dann ist er irgendwann zu Rostocker FC und vom Rostocker FC zu Hansa Rostock und hat dort 11 Jahre sämtliche Altersklassen mitgenommen. Alles, was bei Hansa irgendwo geht. Und da ist er von der U19 dann zur U19 von Hoffenheim Zweite gewechselt, dann in die U23. Er hat ja diese Entwicklung ja gemacht, aber da kam ihm jetzt eine Verletzung in die Quere Er ist in die U23 gewechselt und da hat er eine Schambeinentzündung gehabt, eine Verletzung. Deswegen hat er nicht gespielt. Deswegen, er war, glaube ich, einmal erst im Kader. Aber man hat ja vorher gesehen, was er drauf hat. Oder ich sag mal, Manuel hat das ja sicherlich wieder gesehen in seinem Portfolio. Und ich denke, das ist ein auf Weitsicht schon ein Perspektivspieler. Wie gesagt, das ist ein großer Mann, knapp 1,90 in der Innenverteidigung. Das ist kein Schnellschuss oder so ein Panikkauf, wie es manch andere Vereine jetzt teilweise dort machen, wo ich schon sage, Name hin oder her, passt das überhaupt, wenn dann der Tim Lobinger von Viktoria Köln auf einmal bei den Zebras aufläuft, sage ich mir, der Name schön und gut, das muss aber nicht passen. Der muss ja erstmal, in Köln hat es gepasst, ob es bei Duisburg passt, steht auf einem anderen Schein. Und da ist bei uns Gianluca, das ist ein Perspektivspieler, das ist auf lange Sicht geeicht, der ist 19, wie gesagt, und Nachwuchs und Nachwuchstalente, Pele Wollitz, das Thema hatten wir ja auch schon. Das passt.
Ja. Ja, also mir gefällt das, muss ich wirklich sagen. Also, ne, das, ich glaube auch, das ist, also aus meiner Fernsicht, ist das, glaube ich, auch der einzig sinnvolle Weg jetzt aktuell, die Mannschaft zu verstärken. Also ich glaube nicht, dass das bei uns Sinn machen würde, einen Lobinger zu verpflichten. Also selbst wenn wir den könnten und bezahlen könnten. Nicht? Also ich denke eher, dass es besser von hinten zu schieben, als vorne jemanden ranzusetzen.
Genau. Aber es gibt ja ein paar Gerüchte, also um ein, zwei Spieler, ne? Also gut, gab auch im Sommer viel Gerüchte, die dann auch meistens eben nichts waren. Aber jetzt gibt's dann noch den einen irgendwie Knipser da aus der österreichischen zweiten Liga von Austria Salzburg. Habe jetzt aber gehört, dass da so irgendwie so halb Deutschland jagt ihn. Ja, hieß es so ungefähr. Da weiß ich jetzt nicht, wer noch alles da interessiert ist. Und da muss man halt gucken, was man bieten kann.
Also aus England, FC Aberdeen ist wohl dran. Irgendein slowenischer Mannschaft ist, glaube ich, noch dran. Aber aus Deutschland sind, glaube ich, wir die einzigen Interessenten.
Na dann.
Also offiziell zumindest, ja, ja.
FC Aberdeen und gegen irgendwelche Slowenen. Na, ich meine, ja. Eine
also wenn der Junge blau ist.
Ja, genau. Es gibt Kartoffeln und Quark mit Leinöl, hat man ihn noch überzeugt.
Ja. Ja, aber wir brauchen ja gar nicht über neue Verpflichtungen reden, wenn wir nicht unseren Kader erstmal ein bisschen schlanker bekommen, kleiner. Denn mit Gianluca, das ist ja 30. Spieler jetzt im Kader und da muss Hauptaugenmerk gelegt werden. Dann brauchen wir gar nicht weiter schauen, wen kannst du holen oder vielleicht doch noch Tolga, wenn er in der Super League nicht unterkommt, dass er doch bei uns unterschreibt, wäre schön, aber wir müssen erstmal den Kader kleiner bekommen. Da gibt es ja auch wieder genug Gerüchte. Theo Ogbidi ist wohl beim HFC irgendwo auf dem Zettel schon gelandet, auf der Wunschliste. Dennis Dua, glaube ich, auch schon irgendwo auf dem Wunschzettel. Talich ist schon zur Altklinike. Aber da 30 Mann, wissen wir selber, müssen wir nicht diskutieren, das ist zu viel.
Ja. Ja, aber ich denke, da wird sich auch was tun. Ich meine, jetzt ist ja auch so die Zeit, wo die Spieler auch selbst schauen. Also keiner will ein ganzes Jahr auf der Tribüne sitzen. Also es sei denn, man wird so gut bezahlt, dass man das aushalten kann. Aber das ist ja bei Energie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Fall. Bei keinem einzigen Spieler, das wegen des Geldes in Cottbus bleiben muss. Insofern glaube ich schon, dass sich da an den nächsten Wochen auch was bewegen wird, auch von Spielerseite. Ne, dass da auch von da Interesse und Gespräche geben wird, weil es ist ja nicht davon auszugehen, jedenfalls hoffe ich das auch, dass alle gesund und auch fit bleiben, dass Pele Wollitz jetzt auf 5, 6 Positionen plötzlich in der Rückrunde auf ganz andere Spieler setzt. Das kann ich mir nach der Hinrunde nun ganz und gar nicht vorstellen.
Nee, also natürlich, die Mannschaft steht als Stamm irgendwie so mit erweitertem Kader. Ja, da gibt's immer mal so, klar, es gibt immer mal Wechsel, sowohl, sag ich mal, in der Startaufstellung als auch, sag ich mal, im Kader rutscht der ein oder andere mal rein. Aber so grundsätzlich, wenn jetzt alle fit bleiben, hast du deine, sag ich mal, 16 Spieler, die eigentlich immer irgendwie das Spiel machen werden. Ja, also, und da glaube ich jetzt auch nicht, dass da, und ich sag mal, wenn die Situation so bleibt, dass wir verletzungsfrei bleibt, braucht man da auch nicht zwingend irgendwie nachlegen. Weil wir hatten ja, glaube ich, schon mal vor ein, zwei Sendungen diskutiert. Da gab es ja so ein paar Leute, die das von außen auch wieder betrachtet haben und mal unseren Kader auseinandergenommen haben und geguckt haben und feststellten, ja, okay, du hast einfach einen Top-Knipser mit Erik Engelhardt. Zweiter Stürmer ist jetzt, gut, neben Erik Engelhardt mit seiner Torquote fällt, glaube ich, jeder Stürmer ab. Ich sag mal, ein Hannemann hat ja auch schon irgendwie 4 Tore oder so, ne? Glaube ich, so in der Drehe, würde ich schätzen. Oder 3 oder 4, weiß ich jetzt nicht. Aber da, wo ich sage, ja, in anderen Mannschaften ist sozusagen der zweite Stürmer mit 4 Toren wahrscheinlich höher bewertet als bei uns ein Hannemann beispielsweise. Und dann gab es immer noch diese Linksverteidiger-Geschichte und das hat sich aber auch irgendwie erübrigt. Jetzt macht Guevara plötzlich wieder da einen Top-Job und spielt irgendwie jede Woche und irgendwie das ja auch ziemlich gut.
Ja.
Also man muss nicht unbedingt, ne? Klar, natürlich, wenn man irgendwas angeboten kriegt, was irgendwie besser ist, oder wo einer irgendwie totaler, also sag ich mal, irgendwie alles überzeugt, dann schlägt ja jeder Verein zu, ja, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie einen Topspieler zu verpflichten, wo irgendwie alles passt, irgendwie, also auch was Geld und so weiter betrifft. Aber müssen wir nicht. Und da gibt's ganz andere, die müssen. Und
ja,
das sieht man.
Ja, zumal wir ja viele Positionen, du sagst, sprichst ja gerade eine an, die ist ja doppelt gut besetzt, ne? Also Guevara, Lokoki, auf der anderen Seite auf einmal Straudi und Henry Rohrig, die sich da so einen Zweikampf liefern. Ne? Also wir haben ja eigentlich, ne, jetzt keine Not, wo du sagst, da ist so eine Lücke, da ist eine Position, die können wir einfach schon die ganze Hinrunde nicht gut besetzen. Also momentan, zumindest nach der Hinrunde, sehe ich das nicht.
Ja, Pele Wollitz hat da jetzt, glaube ich, auch nach Neujahr im Interview auch gesagt, zwecks Neuverpflichtung, also mit dem Pelzer jetzt und dann noch ein Topspieler. Mehr hat er auch gar nicht geäußert, dass er jetzt da, sag ich mal, 3 Positionen aufzählt. Er meint ja wirklich, wenn es noch klappen würde, ein Topspieler. Also damit stärkt er auch dem aktuellen Kader den Rücken. Die hören sich so eine Interviews natürlich auch an, klar. Und die wissen ja, das funktioniert alles. Warum sollen wir da auch, es wäre ja Selbstmord, Harakiri, wenn wir jetzt wirklich in diesen Kader völlig unnötig Unruhe reinbringen durch Leute, wo du sagst, warum hole ich mir da den 5. Linksverteidiger oder den 3. Sechser oder so? Ist ja Quatsch. Deswegen, wie er schon sagte, ein Topspieler, ob er da mit Tolga meint, weiß ich nicht, oder einen anderen. Aber sonst, ich sehe da auch keine Notwendigkeit. Wirklich, die anderen Jahre hat man ja gesagt, Mensch da, wir können von der Bank nicht nachlegen. Das sehe ich dies ja gar nicht bei uns. Selbst hatten wir auch schon bei einer anderen Sendung, dass wir so einen breiten Kader haben, wo du gleichwertig die Leute von der Bank nachbringen kannst, ohne dass du auf dem Spielfeld was merkst, dass wir da abfallen. Also deswegen ist jeder auch gar nicht so diesen großen Handlungsbedarf, der unbedingt, dass wir jetzt hier 3 neue haben müssen.
Ja, und du sprichst ja gerade an, Tolgaci, ne? Also damals, als die Gerüchteküche so extrem hochgekocht hat, kommt der jetzt, was macht der hier in Cottbus? Ist das möglicherweise ein Neuzugang? Ist das ein Thema für Energie? Aber da hat ja Pele Wollitz einen sehr, sehr interessanten Aspekt auch mit in die Diskussion gebracht, die Statik in einer Mannschaft, wo er ganz klar gesagt hat, da lief es ja schon sehr, sehr gut. Holst du einen solchen Spieler dazu, verändert sich die Statik.
Ja.
Du setzt eine solche Qualität plötzlich jemandem vor, der bislang gut performt hat. Na, und das muss man eben auch immer sehen, gerade in der Winterpause. Na, du kannst natürlich immer, im Transfermarkt ergeben sich immer Möglichkeiten, aber es ist halt immer die Frage, was macht das mit dem Kader, den du gerade hast? Und manchmal auch verrückt, ist der Schaden, den du anrichtest, trotzdem du einen guten Spieler holst, für die Mannschaft sogar größer als der Nutzen?
Ja, ich meine, Tolga Shigerci ist klassischer Sechser. Da haben wir einen Dominik Pelivan, ne, der da die ganze Saison spielt. Aber Dominik Pelivan hat ja auch schon nachgewiesen, dass er auch Innenverteidiger spielen kann. Ja. Nein, also das ist ja alles Spekulation und man weiß ja nicht, ob das überhaupt jemals im Rahmen der Möglichkeit ist oder sein würde. Ja, das weiß man alles nicht. Wie gesagt, Tolga Shigerci schaut sich um in der türkischen Super League. Das ist ganz anderes Niveau, ja. Also, ich meine, er hat wahrscheinlich trotzdem hier ordentlich trainiert, die Wochen über, und hat sicherlich unsere Trainingsleistungen auch verbessert, ja. Das ist natürlich schön, wenn man dann mal so ein 11 gegen 11 spielt irgendwie. Die Leute haben wir ja genug und dann stehen sich da 2 Top-Sechser gegenüber. Da ist wahrscheinlich manchmal so ein Trainingsspielchen auch richtig hohe Spieltagsqualität. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Das glaube ich auch. Sind wir mal gespannt? Also ich bin sehr gespannt. Es gibt jetzt noch in dieser Woche die ersten Testspiele. Mittwoch gegen Atlinike, dann Hertha kommt dann noch. Da steht der Spielort noch nicht ganz fest. Mittwoch wird nun gespielt im Stadion, im LIAG-Energiestadion, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich habe heute gehört, dass noch darüber diskutiert wird oder es wird versucht, dass man es auf Energie-TV sehen kann. Ja, da ist noch nicht
das
ganz.
Das wäre gut, ja.
Ja, aber wie gesagt, ich will keine Gerüchte in die Welt setzen, es war heute nur die Information, man versucht, das hinzubekommen. Ja. Vielleicht klappt es ja, dass das dann funktioniert.
Also ja, wir von EnergieFM, wir übertragen momentan noch nicht, weil wir keinen Kommentator haben für die Uhrzeit, weil wir um 13 Uhr alle arbeiten müssen.
Ja, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht.
Energie geht vor, also was ist denn das für eine Einstellung?
Ja, aber wir haben vielleicht noch eine kleine Botschaft, die wir unbedingt noch loswerden wollen. Denn es gibt noch ein Thema in diesem Monat, an dem können wir natürlich heute nicht vorbeigehen. Das ist der große Geburtstag, 60 Jahre Energie Cottbus. Und da, TG, hast du heute eine kleine Zahl bekommen, nee, zwei kleine Zahlen sogar, eine Vorverkaufszahl und, Achtung, eine spannende Mitgliederzahl. Nenn die doch mal beide.
Genau, ich fange mal an mit der Vorverkaufszahl und zwar sind für das Spiel am 31. gegen TSG Hoffenheim, zweite Mannschaft, schon, und das ist cool, über 10.000 Karten verkauft oder zu ziemlich genau 10.000 Karten. Das klingt super, ist aber noch ungefähr die Hälfte zu wenig als das, was man braucht. Also ich denke schon, jeder, der noch keine Karte hat, sollte die sich jetzt holen, weil dieser 31. Januar ist eben unser Geburtstag und da ist einfach auch der Gegner völlig egal. Ja. Wir haben dort unser Geburtstagsspiel. Es wird, da komme ich auch nochmal gleich dazu, es wird eine geile Choreo geben und es wird einfach, glaube ich, dieser Tag in Cottbus einfach ein Feiertag mit einem Spiel in der Mitte drin. Genau, um 14 Uhr im Stadion. Dann hatte der Verein ja diesen großen Wunsch, zum 31. Januar, zum 60. Geburtstag 6.000 Mitglieder zu haben. Und wir haben, jetzt muss ich kurz rechnen, wir haben 5.918. Es fehlen also noch 82 Leute, die jetzt noch in den nächsten Tagen Mitglied beim FC Energie werden und dann schaffen wir die 6.000 Mitglieder.
Genau. Aber das wäre ja ein wahnsinniges Geburtstagsgeschenk. 6.000 zum 60.
Ja.
Und jetzt fehlen nur noch 82. Also aktiviert eure Omas, eure Großväter.
Ja, man kann bestimmt so eine Mitgliedschaft auch verschenken, ja. Einfach mal erstmal so fürs erste Jahr zum Gucken dann und sagen, ja, alles Gute zum Geburtstag. Das ist mein Geschenk an dich, das erste Jahr Vereinsmitgliedschaft beim FC Energie. Das geht bestimmt. Also ich habe auch gehört, ich glaube auch die Fanszene macht irgendwie da ganz groß mit, dass die nochmal auch, gut, wir haben jetzt nur ein Heimspiel noch davor, ich glaube gegen Regensburg haben sie es auch schon gemacht, da haben sie einen Tisch auf dem Vorplatz, wo Mitgliedsanträge ausgefüllt werden können. Ansonsten geht das natürlich heutzutage auch ganz fix online, ausfüllen und abschicken.
Also liebe Leute, an diesen 82 darf es nicht scheitern. Also das ist jetzt nun wirklich keine große Hürde mehr, die zu nehmen. Klar, ist ein Stück zu gehen und es kostet ja auch ein bisschen was. Das ist aber, ich glaube, nicht so viel, dass man sich das nicht leisten kann. Also das wäre schon cool. Da muss ich wirklich sagen, also so dicht dran.
Ja, und wenn man seinem Herzensverein ein Geburtstagsgeschenk machen will, da müssen ganz viele überlegen, was das denn sein könnte. Und da gibt's jetzt 82 Menschen oder wahrscheinlich noch deutlich mehr. Mich nicht mehr, weil ich bin schon seit 1995 Vereinsmitglied. Mhm. Da gibt's Leute, die wissen, ganz spontan können wir das, ist unser Geburtstagsgeschenk an den FC Energie.
Ja.
Ulf, du warst Mitglied mittlerweile? Du bist Mitglied, Ulf?
Nee.
Da.
Nee.
Ja, muss noch 81.
Da sind es nur noch 81.
Ich bin völlig aus der Reihe. Ja, ich bin, aber das hat andere Gründe, das hat nichts mit Energie zu tun. ich war in zig anderen Vereinen, alles was mit Sport irgendwo zu tun hatte, bei mir ist es einfach mal die schlechte Erfahrung mit der deutschen Vereinskultur. Hat nichts mit Energie zu tun.
Du hast noch keine Mitgliederversammlung erlebt, die ist hervorragend bei Energie.
Ja, also, Bockwurst, ja.
Bockwurst, genau. Nein. Okay. Ich will dich da jetzt wohl nicht festnageln, Ulf, aber denk nochmal drüber nach. Hast du noch ein paar Tage
vielleicht
Zeit?
Vielleicht ist da die 6.000 noch offen.
Ja, dann musst du es natürlich so machen, genau. Genau.
Die willst du haben, ich verstehe.
Mitgliedsnummer 6.000, genau.
Dann warte noch, aber warte nicht zu lange. Vielleicht durch durch diese Show hier von Sandower Dreieck kriegt man die 80 vielleicht oder die 82 vielleicht schneller zusammen, als du denkst, Ulf. Also lass dir nicht zu lange Zeit. Ja, dann können wir nächste Woche, glaube ich, wieder über die ersten schönen Sachen sprechen. Das sind dann so die ersten Testspielergebnisse. Und vielleicht haben wir dann nochmal einen Zwischenstand. Vielleicht sehen wir dann schon eine kleine Entwicklung zu den Zuschauerzahlen vom 31. und auch zu den Mitgliederzahlen. Und ja, da ist noch natürlich der dringende Wunsch und die dringende Bitte. Auch das geben wir heute gern nochmal weiter. Es wird nach wie vor gesammelt, ne, für die Choreos. Ich glaube, TG, du hast das schon kurz erwähnt. Vielleicht hast du da noch nähere Infos.
Ja, die Info, die ich habe, ist ein bisschen älter. Die ist irgendwie, glaube ich, von vor Weihnachten noch. Da gab es mal zumindest bei Social Media von der Fanszene ein Bild. Da stand, glaube ich, irgendwie, dass sie von den Einnahmen, die sie benötigen, waren sie, glaube ich, bei irgendwie 29%. Das heißt also, da ist auch noch viel Luft nach oben. Ich würde dann, ich schick dir mal, Ronny, die Bankverbindung und dass wir das zumindest bei YouTube mal in den Kommentare reinmachen, dass das auch auf den ersten Blick sichtbar ist, wo das Spendenkonto ist für die Choreo am 31.
Ja, also das wäre natürlich auch toll, wenn wir da viel zusammenkriegen, viel unterstützen können, weil das ist mit Sicherheit eine gigantische Choreo mit einer gigantischen Arbeit und wahrscheinlich auch sehr großem Materialaufwand. Das wäre schon cool, wenn wir den Aufwand dann den Jungs und Mädels, die dahinter stecken, auch etwas abfedern können. Vielleicht nicht zu 100%, bei 29, da ist jetzt nur noch ein paar Tage Zeit, aber vielleicht findet sich ja auch noch ein großer Spender, der heute hier zuhört und sagt, Mensch, da bin ich gerne mit dabei zum Geburtstag des FC Energie Cottbus. Haben wir für heute alles besprochen oder ist noch was offen geblieben bei euch?
Ich habe, glaube ich, alles.
Keine Neuverpflichtung mehr reingekommen.
Nee. Also jetzt während der Show nicht. Ich habe nichts gesehen. Wir sind, glaube ich, zumindest was den Stand jetzt angeht, wir sind up to date.
Ja. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, auch bei dem, wir hatten ja vorhin das Thema Winterloch, was ja auch mal was Positives zu dem Thema Winterloch ist, ist nämlich, dass ganz viele Medien und auch, sag ich mal, glaube ich auch, ich sag mal, Social Media Influencer haben tatsächlich dieses Thema Stadionfinanzierung mal auch noch genommen. Wir haben das ja auch so ein bisschen angeschoben, auch so ein bisschen Frust. Ja. Und das wurde auch so thematisch nochmal aufgegriffen. Also es gab ja da jetzt irgendwie auch eine Info vom Ministerium, die nochmal so ein bisschen gesagt haben, wie das jetzt eigentlich so läuft. Und die haben ja schon im September schon mal was verschickt, so ungefähr. Ja. Und es kam ja erst im November irgendwas. Aber auf jeden Fall merkt man, es ist so ein bisschen Druck auf den Kessel und das ist auch sehr gut. Und deswegen freue ich mich auch immer wieder, wenn dieses Thema in der Öffentlichkeit ist und immer wieder nachgehakt wird im Land Brandenburg. Was ist denn jetzt eigentlich? Also gibt es denn einen neuen Stand zu den Geldern, zuerst mal diesen Soforthilfen, wo ja auch unser Präsident gesagt hat, unter einer Soforthilfe versteht er keinen irgendwie bürokratischen Akt über mehrere Monate.
Ja.
Und da sage ich auch, bis da irgendwann mal Geld fließt, da nerve ich hier auch in diesem Podcast jede Woche mit ein, zwei Sätzen, ja, um das Thema am Köcheln zu halten.
Ja. Man kann nur hoffen, dass die Brandenburger Landesregierung, sollte die jetzt doch zerbrechen, dass das nicht plötzlich dazu führt, dass da alles gestoppt wird. Also da, das wäre natürlich für den FC Energie katastrophal.
Zumal das Geld ja längst zugesagt ist. Wie die rechtliche Lage ist bei schon genehmigten Geldern. Ich meine, die ist noch nicht ausgezahlt, aber das ist wahrscheinlich das nächste Thema, wo wir wahrscheinlich nochmal reden könnten, wahrscheinlich 3 Stunden, wie es dann rechtlich ist, angenommen die Koalition zerbricht, was dann aus zugesagten Geldern wird. Aber das wollen wir lieber gar nicht aufbringen, das Thema.
Ja. Ja. Genau. Vielleicht gibt es ja dann in der Stadthalle zum Geburtstag ein großes Geschenk, eine große rote Schleife der Brandenburger Landesregierung und eine öffentliche Inszenierung. Guck mal, da ist es.
Ja, also wenn da jemand jetzt aus der Landesregierung eingeladen wird und der auch kommt, also ich gehe mal davon aus, dass jemand eingeladen ist und ich gehe auch davon aus, dass jemand kommt, und der sollte dann schon mit einer mit einem Päckchen, mit einer Schleife dort ankommen. Das ist, glaube ich, für alle Seiten besser, damit es ein schöner Abend wird.
Ja.
Kleiner Tipp. In dem Sinne, da ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Dann möchte ich mich für euch, dann möchte ich mich für heute bei euch herzlich bedanken und wir hören uns, glaube ich, nächste Woche wieder.
Ich glaube auch.
Nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.